Sag mal, Mann, ey, da ist der jetzt echt im Urlaub oder was? Und die ganzen. Ich weiß jetzt nicht, wo hat er denn die Datei jetzt hingelegt? Er ist jetzt weg im Urlaub, Sonne schön, Montag und ich sitze jetzt hier. Ich finde jetzt hier nichts. Nichts. Ich muss jetzt mal eine Nachricht dahin schicken. David, ich schicke dir kurz eine WhatsApp. Ich will dich im Urlaub überhaupt nicht stören. Ich hoffe, es ist schön bei euch. Hast es dir auch verdient, aber ich muss dir jetzt mal was sagen. Dateien sind nirgendwo zu finden. Wo sind diese Dateien, David? Jetzt mal ehrlich, weil ich wollte jetzt die nächste Folge vom Podcast schicken. Da warten jetzt, ich weiß nicht, wie viele hundert, das ist ja bald fast vierstellig jetzt. Jetzt mal ganz ernst, also David, das geht so nicht. Du kannst mich nicht einfach hier mit dieser Technik und diesem Ganzen alleine lassen. Das geht doch nicht, David, ehrlich. Wir warten alle darauf, dass die nächste Folge von dem Podcast kommt. Und ich finde das nicht. Vielleicht liegt es auch an mir, ich weiß es nicht, kann ja sein. Aber bitte, bitte melde dich doch mal.
Ja, Tim, mich haben jetzt hier deine verzweifelten Nachrichten erreicht und ich muss sagen, ja, es liegt tatsächlich an dir. Alle Dateien, ich weiß gar nicht genau, welche du meinst, liegen natürlich in der Cloud. Du hast Zugriff darauf. Ich verstehe jetzt wirklich das Problem nicht. Kann dir nicht helfen. Hängt wieder alles an mir oder was? Keine 2 Tage ohne mich hier möglich oder wie? Das kann doch nicht dein Ernst sein, Tim.
Hallo David, aber ich suche immer noch. Ich habe in der Cloud nichts, gar nichts gefunden. Wir haben noch dieses Gespräch gemacht über Ernst Lorenzi. Das ist der vom Ötztaler Radmarathon. Kannst du dich da nicht mehr dran erinnern? Ist das weg? Hast du das mitgenommen? Ist die Cloud vielleicht in Holland? Sag doch mal Bescheid. Danke.
Ach Tim, du meinst diese Anmoderation und Abmoderation zu dem Gespräch? Ja, die liegt nicht in der Cloud. Die Datei habe ich auf dem Studiorechner und den habe ich nicht mit. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir alles neu machen? Oder können wir nicht einfach sagen, du hast das Interview geführt mit Ernst Lorenzi, viel Spaß. Also ich meine, du hast ja eh schon immer Angst davor, dass wir hier zu ausufernd sind, weil irgendwer das mal gesagt hat. Also zu ausufernd mit unserem Vorgeplänkel. Sollen wir es nicht diesmal einfach kürzer machen? Ginge doch auch, oder? Ich meine, wichtig wäre doch wahrscheinlich einfach, dass jetzt mal neuer Content kommt, oder? Die Community wartet, wartet, wartet und macht Druck. Also du, auf mich. Druck.
Mann, 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 ey, das ist ja wirklich ein Wahnsinnschaos hier. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommen hier hunderte von Sprachnachrichten, das bimmelt auch die ganze Zeit. Das gibt's doch gar nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht. Also fahren wir das einfach mal ab jetzt. Das gibt's doch gar nicht.
Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Ja, hallo Ernst. Schön, dass ich dich am Mikro habe. Ernst Lorenzi ist nicht am Telefon, sondern in der Leitung. Ernst, wo bist du und wer bist du?
Ja, hallo Tim, da ist der Ernst Lorenzi aus Sölden. Ich habe bis zum Jahr 2017 mit Abschluss von dem Pro-Ötztaler Radmarathon, den Ötztaler Radmarathon von 94 weg organisieren dürfen, war aber schon ab dem zweiten im Jahr 1983 in irgendeiner Form involviert. Ja, und es war ja eine schöne Aufgabe, das Kind so wachsen zu sehen.
Man erkennt also, du bist kein aus dem Westen der Bundesrepublik Deutschland, sondern du sitzt in Tirol. Das hören wir auch an deiner Sprachfarbe, wenn ich das richtig zuordne.
Ja, Sölden liegt im Ötztal in Tirol. genau. Und ist auf 1370 Meter. Ja, gestern bin ich mit der Laura Sticker, der Mountainbikerin, noch im Wald gewesen, um für die Olympia zu trainieren und zu fotografieren. Und da haben wir, also auf rund 1500 Meter, haben wir noch richtig viel Schnee. Leider gehen also die alle Lines, die in Sölden jetzt gebaut worden sind, da, die sind noch nicht alle frei, weil einfach heuer so ein wunderschöner Winter war, den wir uns gerne für ein Nicht-Corona-Jahr wieder wünschen.
Jetzt schauen wir natürlich als Straßenradsportler, um die es ja hier mit diesem Podcast geht, auf den Ötztaler. Ich habe den Ötztaler in meinem Buch als den Goldstandard der Radmarathons oder vielleicht sogar der Jedermann-Szene bezeichnet. Stimmt das? Ist das der richtige Begriff?
Ja, für den Ötztaler Radmarathon gibt es viele Begriffe, die sagen, das ist der Urmarathon. Wenn es du als Golf-Handicap im Vergleich nimmst, dann ist quasi Sölden des St. Andrews des Radsports.
Okay, man stapelt nicht tief.
Ja, nein. Aber wenn du schon den Vergleich so bringst, dann muss man das so sehen, oder?
Okay, ich bin ja selber auch schon immerhin einmal mitgefahren. Es ist nicht ganz einfach bei euch, das kann man so sagen. Es ist trotzdem etwas, was du als einen Traum bezeichnest. Jetzt gibt es ja ein neues Buch, was du auch veröffentlicht hast. Ein neuer Traum beginnt, heißt das Buch. Warum ist das denn ein solcher Traum, den Ötztaler mal zu fahren?
Ich glaube, die Herausforderung, die spezielle Herausforderung liegt darin, dass es nur diese eine schwere Strecke gibt oder schwierige Strecke gibt, weil eigentlich keine Abkürzungen möglich sind. Mhm. Man könnte schon über Stadt Skytai auslassen, aber dann ist halt um ein Stück weiter und ja, und ob es das viel leichter macht, weiß man nicht, weil am Ende dann einfach das Dimmelsjoch wartet und da geht's von 700 Meter auf 2500 Meter hinauf. Und da kann schon sein, dass in St. Leonhard im Passaiertal plus 35 Grad sind. Und wenn man dann zwischen 4 und 5 Stunden, also die langsameren, zum Dimmelsjoch hinauffahren, dann kann es droben in der Zwischenzeit schon schneien.
Das ist tatsächlich so gewesen, als ich da war.
Ui.
Also es war nicht ganz so warm unten, aber es war oben um die Null. Also ich weiß nicht, 2-3 Grad waren es vielleicht noch. Und es war auf jeden Fall auch sowas wie Schnee oder es war zumindest sehr neblig und sehr nass. Also Traum, habe ich ja eben nachgefragt. Ein Traum ist es, dort hochzufahren. Ist es ja in dem Moment eher ein Trauma oder ein Albtraum?
Na, ich glaube, jeder, der sich oder alle, die sich den vornehmen, für die ist das einmal auf 3/4 der Strecke, also rund 170 Kilometer, sicher ein Traum, durch diese einzigartige Landschaft zu fahren, von den Gletschern des Ötztals hinunter nach über Kütei hinunter nach Innsbruck ins Tiroler Mittelgebirge. Dann über den Brenner in Südtirol quer durch die Weinberge, also das milde, fast schon Meretene Klima. Und dann wieder zurück übers Hochgebirge zu den Gletschern. Das ist jedenfalls ein Traum. Und Serpentinen, es sind ja insgesamt 64 Serpentinen. Und jede einzelne Serpentine, die ist ein Genuss, weil sie ist ja immer flach.
Die Veranstaltung ist, wie du sagst, nicht abgekürzt. Also es gibt keine Mittelversion. Bei vielen gibt es auch 3 Versionen von solchen Runden. War das von Anfang an klar, dass das diesen Charakter beibehalten soll?
Na, der Ötztaler ist ja von dem Heli Meyer aus Innsbruck, der ist eine sogenannte Wildsau. Den ist der Ötztaler passiert. Weil er ist von Innsbruck gestartet, über den Brenner hineingefahren und über den Jaufen und wollte dann eigentlich dort wieder zurückfahren und hat dann einen anderen Radfahrer getroffen, also wir reden da von 1980 und der hat gesagt, wo fährst du hin? Dann sagt er, ja, ich fahre dann übers Dimmelsjoch und dann fahre ich da zurück ein Stück in Richtung Schweiz nach Landeck oder so. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, ja, dann fahre ich mit dem mit übers Dimmelsjoch noch. Und dann war er quasi in Sölden draußen, also die schwierigsten Berge hinter sich. Und es ist ihm gut gegangen, hat er sich gedacht, ja, dann fahre ich einfach übers Kütei nach Hause. Und so ist er passiert.
Ein Zufall.
Also das hat sich niemand marketingmäßig ausgedacht, sondern ein Sportler hat sich einfach, ja, das zugetraut und ist das gefahren und hat dann 1,5 Jahre später den ersten Öztaler unter seine Freunde ausgeschrieben.
Ein Zufallsfund, kann man sagen.
Genau, aber ja.
Inzwischen ja. So begehrt, dass es jedes Jahr, wenn er denn nicht wie bei Corona letztes Jahr stattfindet, dass jedes Jahr so ein Run auf die Plätze ist, dass man losen muss, richtig?
Ja, ja. Das sind in etwa zwischen 17.000 und 20.000 Leute wollen mitfahren, also wollen sich oder registrieren sich. Ob sie da mitfahren wollen, weiß man ja nicht, sondern sie registrieren sich. Ja. Und aufgrund der Gegebenheiten haben wir einfach nur 4.000 Startplätze zu vergeben. Da scheint es auch so, dass man allerhand richtig gemacht hat, dass man diesen Run erzeugen kann. Den kann man ja nicht sich wünschen, sondern da müssen rund, im Moment sind es knapp mehr als 1.000 Mitarbeiter, die da am Tag der Veranstaltung vor Ort sind. Die müssen viel richtig gemacht haben, dass das zu diesem Erfolgsmodell geworden ist.
Mhm. Das habe ich gemerkt. Ich war mal im Rennleiterwagen unterwegs, habe mir das Ende des Rennens angeguckt, also die gekämpft haben gegen die Uhr. Und da habe ich ganz viel gesprochen an dem Tag mit den Ehrenamtlichen, die da unterwegs sind. Das scheint eine Veranstaltung zu sein, die bei euch sehr tief verwurzelt ist, wo ganz viele Menschen einfach mit großer Begeisterung mithelfen, vorher und währenddessen.
Ja, das sind also, wie gesagt, das sind Mitarbeiter oder Helfer aus mehr oder weniger ganz Tirol und aus ganz Südtirol involviert. Weil das Problem ist ja auch darin, dass es zwei Staaten sind und sehr unterschiedliche Herangehensweise gegeben ist von der Behörde. Ja, aber das haben wir in den vielen Jahren, die wir es gemacht haben, jetzt schon verstanden und wir sind auch mit der Behörde ein Team. Also zum Beispiel 2017 haben wir für den Radmarathon überhaupt keine große öffentliche Sitzung, also Besprechung oder wie man sagen kann, so einfach mit der Behörde alles abstimmen, haben wir gar keine mehr gebraucht, weil die gesagt haben, das beim Ötztaler passt es immer sehr gut, wenn wir das vom letzten Jahr so übernehmen können, dann berücksichtigt man halt die Baustellen und schaut, was sonst noch, also tagesaktuell anders ist, ansonsten können wir es so laufen lassen wie letztes Jahr oder die letzten 10 Jahre. Und ich glaube, das ist einmal eine große Anerkennung für die Organisation, dass man dieses Vertrauen von der Seite von den Behörden genießt.
Das ist ein sehr eingespieltes Rennen, ein Marathonrennen, kann man ja auch sagen, für die Menschen, die sich dazu ja vielleicht hingerissen fühlen. Man liest beispielsweise jetzt sich in den Radsport ein, man fängt an, ganz viele haben ja jetzt erst angefangen, Rad zu fahren unter Corona-Bedingungen. Ja. Ab wann ist es realistisch, dass man selber auch das Gefühl hat, für so eine Nummer könnte ich mich jetzt mal anmelden, also unabhängig von der Lotterie?
Ein bisschen kommt es natürlich auf das Selbstvertrauen jedes Einzelnen oder jeder Einzelnen drauf an. Der Heini Mesner, ein Tiroler Olympiamedaille, also Bronzemedaillengewinner, im Skif Downhill, also in der Abfahrt, der hat 135 Kilometer mit dem Mountainbike in die Beine gehabt und ist durchgekommen. Aber in Wirklichkeit muss man so sagen, ab 5000 Kilometer mit schon viel Höhenmetern oder viel gegen den Wind, das ist fast dasselbe, dann schafft man es schon.
Ja. Okay, also aber man muss schon bereit sein, hier zu leiden.
Ja, Leiden und Freude haben dran, dass man sich ein bisschen quälen kann.
Ja. Was ist denn ein schönerer Ötztaler? Du bist ja jemand, der gerne Fotos macht und es gibt ja sehr schöne Bilder in diesem Buch, das ein interessantes Format hat, also sehr querformatig, wie heißt das, Panorama. Ist ein Ötztaler dann besonders gelungen, wenn es besonders kalt und fies ist, also Nebel, Wind und Wetter, oder es muss die Sonne scheinen? Oder alles an einem Tag?
Das Schönste ist, wenn alles an einem Tag ist, so wie es 2017 war und 2018, wenn man schön trocken startet, glaube ich, war so, und dann die ersten sind schon im Ziel und dann kommt also ein Wolkenbruch, der vielleicht da in St. Leonhard drunten Abkühlung bringt und dann wieder die Sonne scheint. Dann dampft alles so schön, die Sonne geht langsam unter, die Schatten werden länger Und die Luft ist ganz klar. Und wenn man dann die richtigen Plätze hat, dann kann man wirklich unglaublich schöne Bilder machen. Ich habe versucht, die schönsten natürlich im Buch unterzubringen, weil schöne Bilder animieren auch zum Lesen.
Ja, das kann man so sagen. Das ist ja ein sehr imposantes Werk. Ich habe es hier vor mir liegen, man hat das gerne in der Hand. Man wird am liebsten sofort dahin fahren. Ja? Also 5000 Kilometer muss man in den Beinen haben. Man muss Glück haben bei der Lotterie. Was passiert, wenn man kein Glück hat? Da gibt es doch einen Mechanismus, womit man im nächsten oder übernächsten Jahr mehr Glück haben könnte, wenn man sich schon mal angemeldet hat oder versucht hat.
Ja, wenn man sich dreimal hintereinander angemeldet hat und kein Glück gehabt hat, dann ist man das dritte Mal auf alle Fälle mit dabei.
Wichtiger Service für die, die es bislang noch nicht sich damit auseinandergesetzt haben. Okay, also Bergfest, man muss sich gleichzeitig freuen und leiden können. Ein Blick für die Landschaft kann nicht schaden, oder?
Ja, das ist der Motor, wenn man das alles sieht. Wenn man erschrickt, ja, es gibt einen Tunnel im Basertal, wenn man da das erste Mal durch den Tunnel durchfährt, also schon weit unten noch, ja. Und da sieht man das erste Mal die Steigung, die Serpentinen hinauf zum Timmelsjoch. Und dann erschrickt man schon. Und bei der Verpflegungsstation in Schönau, das ist die vorletzte, also auf 1700 Meter, hat man dann immer noch 800 Höhenmeter zu fahren. Dann haben manche, die Frischlinge sozusagen, die haben dann die Strecke noch nicht entdeckt, ja, wie weit die noch hinauf ist. Und dann haben sie ein Red Bull in der Hand und trinken da, legen ein bisschen den Kopf zurück zum Trinken und dann wandert ihr Blick da hinauf und sehen plötzlich diese Serpentinen und die Steilheit von dem Hang, wo sie da rauf müssen. Und dann kommt immer wieder, nein, nicht noch bis darauf, nicht dahin. Doch, doch, sagen dann die Verpfleger, das geht schon. Und das ist schon, die haben sich schon richtige Sprüche zurechtgelegt, je nachdem, was der Teilnehmer da zu stöhnen hat.
Aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, zurückzufahren und nochmal andersrum zum Start zurückzufahren. Naja, das war Spaß, aber man könnte auch in den Besenwagen steigen.
Richtig, ja. Also wir sind präpariert von Seiten der Organisation, dass wir überall das Rennen abbrechen könnten, müssen. Wenn jetzt zum Beispiel Steinschlag ist oder Überschwemmung oder Brücke kaputt, ganz egal wo, ob das jetzt schon im Ötztal passiert, gibt es gewisse Szenarien, ob das jetzt durchs Kütter hinaus, also Sellrhein hinaus passiert, dann kann man noch schnell reagieren und über Innsbruck fahren. Oder was passiert, wenn es jetzt am Brenner ist, dann gibt es die Möglichkeit, das Rennen am Brenner umzudrehen und dann wieder zurück nach Sölden zu fahren. Also wir sind schon richtig präpariert, dass das Rennen in irgendeiner Weise stattfinden kann. Und auch das Wichtige ist, wenn jetzt ein Unwetter kommen sollte, dann sind die Leute können sicher sein, dass sie in Innsbruck in eine Sporthalle kommen können, dass genügend Busse da sind oder genauso in Sterzing oder in St. Leonhard. Das ist alles vorbereitet, dass für den Fall, dass Chaos, Wetterchaos oder Straßenchaos herrschen sollte, dass die Leute dort sicher untergebracht werden können und nicht krank werden oder verkühlt werden.
Aber am Timmelsjoch will eigentlich keiner mehr in den Besenwagen steigen, wenn es noch anders geht, oder?
Ja, das erwischt immer wieder. Also direkt am Timmelsjoch, doch, gibt auch dort noch. Wir haben jetzt eingeführt gewisse Sollzeiten, die ich jetzt aber nicht auswendig weiß. Ja. Also ich sage jetzt um 12 Uhr am Brenner, um 14 Uhr am Jaufenpass und zu irgendeiner Zeit 18 Uhr bei der vorletzten Labestation. Und wenn dort zu spät kommt, der schafft es einfach nicht mehr, vor es dunkel wird, über das Timmelsjoch drüber. Und der muss manchmal auch mit sanfter Gewalt in den Besenwagen geschoben werden.
Das habe ich mir anschauen dürfen, welche Diskussionen da geführt werden. Das ist sehr interessant, weil da merkt man, wie ein Traum zu platzen droht an der Stelle, wenn man ganz hinten im Rennen ist den ganzen Tag. Aber da spielen sich natürlich auch Szenen ab von Menschen, die das schaffen. Und das fand ich sehr eindrucksvoll, dass Leute es geschafft haben, dieses Limit zu schlagen und dann ins Ziel zu kommen, unten in Sölden. Ist das für dich, also wenn du jetzt diese Erfahrung, diese Rennen, sind das die ganz besonderen Momente, wo Leute, die wirklich den ganzen Tag gegen diesen Ausfluss kämpfen, am Ende es schaffen?
Das ist natürlich. Die Sieger, die fahren ja nächstes Wochenende oder die ersten 10 oder 20, die fahren ja das darauf folgende Wochenende wieder irgendwo ein Rennen. Hm. Aber alle, die so ab Platz 1000 kommen oder noch weiter hinten, für die ist Rützeler einfach der Höhepunkt der Saison und die werden wahrscheinlich nur noch kleine Radhappen zu sich nehmen im darauffolgenden Herbst. Also wenn die Leute ins Ziel kommen, die, sagen wir, bei den letzten 1000 sind, also alle, die so ab 19 Uhr in Sölden eintreffen, die fallen sich dann gegenseitig um den Arm oder da gibt es auch kein Halten mehr hinter die Barrieren. Da kommen die Freundinnen oder Freunde und umarmen den Finisher und Freudentränen ohne Ende.
Ja.
Es gibt auch im Buch einige Seiten, wo ich nur Leidende zeige und aber gleich darauf alles Leute aus dem Ziel, die sich einfach unglaublich freuen.
Ja, also das sind die Erlebnisse und die Emotionen eines solchen Tages, die muss man wahrscheinlich dann tatsächlich am besten mal selber durchgemacht haben, damit man es richtig nachvollziehen kann. Ne? Was sind denn die verrücktesten Fahrertypen, die du mal gesehen hast? Gibt es auch Leute, die mit dem Single-Speed da hochgefahren sind oder was weiß ich, was alles?
Ja, es hat einen Versuch gegeben, der das allerdings, wie wir später draufgekommen sind, mit einem Waffenrad gemacht hat, aber eigentlich nur, um Werbung für eine andere Veranstaltung zu machen. Okay. Ansonsten haben wir schon, wir haben also zum 30-jährigen Ötztaler haben wir 30 Leute eingeladen, dass sie mit 30 Jahre alten Rädern mitfahren, auch in Trikots und so. Und die sind ganz tapfer über die Runden gekommen. Es waren aber meistens solche Teilnehmer, die schon öfter den Ötztaler gefahren sind. Also das waren keine Frischlinge, sondern aber es war eine eigene Kategorie mit einem, der Rudi Altig in einem Oldtimer Jaguar war der Rennleiter für die Jubiläumsfahrer und das war richtig auch eine sehr berührende Geschichte dort.
Jetzt muss ich zum Abschluss fragen, welchen Geheimtipp kannst du den Teilnehmerinnen mitgeben, die jetzt zum ersten Mal dort, die das Glück haben, zum ersten Mal in den Start zu gehen? Was sollen sie tun, damit sie den Tag nicht nur überleben, sondern auch im Ziel überstehen?
Ja, das ist jetzt eine aufgelegte Frage, oder? Die müssen natürlich das Buch lesen, weil da drin sind von der Doris Busch Trainingspläne. Und ich glaube, und die sind nicht so aufgebaut, dass es einer ist, sondern drei verschiedene. Und die für Anfänger, für Mittlere und für die, also ich nenne sie nicht Anfänger, sondern ich Träumer und Mittel und eben Pros. Und ich glaube, wenn man die Trainingsblätter halbwegs verfolgt, die leider Gottes, muss ich zugeben, ein bisschen klein geraten sind im Text. Wenn es jemand will, schicke ich die gerne dann also in größerer Schrift zu. Also wenn man dies befolgt, dann kommt man auf alle Fälle über die Runden. Ja? Und wie man einen Startplatz bekommt, da ist einfach ein bisschen Geduld und man sollte ein glücklicher Mensch sein.
Alles klar, sehr gut. Außerdem kann man ja eine Lupe benutzen zu Hause, wenn man das Buch vor sich liegen hat.
Ja, das ist dann schwieriger wie trainieren.
Alles klar. Sehr schön. Ja, das Buch heißt Ein neuer Traum beginnt. Auch in meinem Buch habe ich auf den Ötztaler hingewiesen. Also die Kombination, würde ich sagen, sollte sich jeder zulegen. Und Glück kann auf keinen Fall schaden. Ernst Lorenzi, vielen Dank für deine Zeit.
Bitte,
und
bitte.
Ich freue mich auf den nächsten Besuch im Ötztal.
Ja, ich auch, wenn du dann wieder einmal kommen darfst.
Ich werde mich bemühen.
Okay.
Alles klar, dann wünsche ich dir noch was.
Gut, dir auch, danke.
Tschüss.
Okay, ciao.
Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. also im Handel und im Internet.
Finisher, bravo!
Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.